auch Babyboomer?
Was wissen wir eigentlich über unsere Generation?
Demnächst in Rente? Und was dann?
Wie kriegen wir als Babyboomer eine Retirement-Life-Balance hin?
Antworten in Deutschlands erstem Podcast von und für die größte Generation überhaupt. Babyboomer.
Wir,
Konstanze
und Stefan, bringen mehr als 120 Jahre Erfahrung in der Zielgruppe mit.
Die Frage diesmal, wann ist der richtige Zeitpunkt, um in Rente zu gehen?
Professor Hans-Martin Hasselhorn, Arbeitswissenschaftler, Arbeitsmediziner an der Uni Wuppertal, hat seit 2011 Tausende von Babyboomern gefragt, zuletzt dieses Jahr.
Und das hat Schlagzeilen gemacht. 2/3 der Babyboomer wollen immer früher in Rente, hieß es gerade bei den Kollegen von Panorama.
Uns hat Professor Hasselhorn ganz viel darüber erzählt, wie wichtig die letzten Arbeitsjahre sind,
unter welchen Umständen Menschen länger in Erwerbsarbeit bleiben würden,
welche geradezu heilende Wirkung Jobwechsel in späten Jahren haben können
und zunächst, warum seine Studie über Babyboomer zwischen Arbeit und Rente LIDA heißt.
LIDA heißt Leben in der Arbeit und Leben ist kleingeschrieben. Und das soll nahelegen, dass es eigentlich, dass das Leben nicht nur aus der Arbeit und dem Leben oder den Lebenswelten jenseits der Arbeit besteht, sondern dass man eigentlich auch in der Arbeit lebt und dass die Arbeit letztendlich für viele Menschen gut ist und eigentlich für alle Menschen gut sein sollte.
Jetzt haben Sie festgestellt, was auch in zahlreichen Überschriften in Zeitungen und bei Panorama groß rauskam, 2/3 der Babyboomer, heißt es jetzt, wollen vorzeitig in Rente gehen. Was sind denn die Gründe?
Die Gründe, die haben wir jetzt zum ersten Mal explizit abgefragt. Wir haben ja im Jahr 2011 befragt, im Jahr 2014, im Jahr 2018 und jetzt in den Jahren 2022 und 2023. Und der bedeutendste Grund war der Wunsch nach mehr freier Zeit. Das haben 83%, also wirklich fast alle Befragten, haben eben gesagt, ich möchte vorzeitig raus, weil ich mehr freie Zeit brauche. Und der zweite Grund ist der, irgendwann muss Schluss sein. Ja, und das drückt ja so einen gewissen Anspruch aus, den wir aufgebaut haben im Laufe unseres Arbeitslebens. Wir glauben alle, wir hätten hart gearbeitet und wir wollen jetzt aussteigen. Und der dritte Grund ist, ich kann es mir leisten sozusagen. Diese Flexibilität, die Menschen haben, entweder weil sie sich die Rente ausrechnen lassen oder weil sie geerbt haben oder weil sie eine reiche Partnerin an der Seite haben oder einen reichen oder wohlhabenden Partner. Nicht? Und das war tatsächlich Grund Nummer 3. Wir hätten natürlich erwartet, dass andere Gründe an Stelle 3 stehen oder an Stelle 2, nämlich natürlich die Arbeit, anstrengende Arbeit oder die gesundheitlichen Probleme. Nein, das tun sie nicht.
Wo stehen denn die gesundheitlichen Probleme?
An Stelle 5.
Also relativ weit unten.
Ja, genau, hinter der anstrengenden Arbeit. Genau.
Aber es sind ja
und zwar nur 40%. Das ist schon ein enormer Unterschied. Ein Begriff ist hier ja noch nicht gefallen. Das ist der Begriff der Kultur des Frühausstiegs.
Ja, ja, das haben Sie gesagt. Das ist ein total spannender Begriff, Kultur des Frühausstiegs.
Genau, und das heißt, dass wir davon ausgehen, dass es normal ist, dass wir vorzeitig aussteigen. Dass man vorzeitig aussteigt. Es kann sogar so sein, dass eine Gesellschaft, dass eine Erwartungshaltung in der Gesellschaft und sogar auch in der Politik besteht, dass Menschen vorzeitig aussteigen. Das war in den 90er Jahren so hier in Deutschland. Die Kultur des Frühausstiegs ist quasi, spiegelt gesellschaftliche Vorstellungen wider. Es ist eine Norm. Man steigt nicht, man arbeitet nicht bis an die Regelaltersgrenze ran. Viele Menschen in unserem Alter müssen sich ja verteidigen dafür, dass sie noch erwerbstätig
Exakt.
Sind.
Jetzt wird ja erwartet einerseits, dass wir gesellschaftlich gesehen nicht so früh aufhören, aber andererseits irgendwie auch trotzdem noch das Gefühl da ist, aber warum arbeitest du doch noch? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Ja, das ist interessant, genau, eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Also 75% aller, die wir befragen, sagen, sie leben in einem Umfeld, in dem in dem die Einstellung vorherrscht, eher früher als später aus dem Erwerbsleben auszusteigen.
Mit Umfeld und Umgebung meinen Sie jetzt das gesellschaftliche, familiäre
Arbeit? Ja, sehr schön,
Arbeit.
Dass Sie das fragen, weil jetzt haben wir nämlich das mal differenziert, weil diese Frage haben wir uns auch gestellt nach dem letzten Mal. Und das in dem Fall, diese 75%, die beziehen sich auf mein persönliches Umfeld in der Familie, da sind es ungefähr 75% und bei den Kolleginnen und Kollegen sind es auch 75%. Aber wenn wir fragen, ist das in der Gesellschaft, dann ist es sogar noch höher, da sind wir bei 87%. sind. Ja, das heißt, wow. Wir alle glauben, wir Babyboomer glauben, dass es üblich, dass es die Norm immer noch ist, vorzeitig eher früher als später auszusteigen.
Müssen wir ja langsam auf den Punkt kommen, was müssten denn die Arbeitgeber, die ja sagen, uns fehlen Fachkräfte, ja. Ja, dann ist ja eine Möglichkeit, man sucht die von außen und die viel naheliegendere ist, man hält die, die schon da sind.
Ja. Also ich bin gar nicht sicher, ob alle Arbeitgeber ältere Leute haben wollen oder nicht. Wir haben mal eine Befragung gemacht bei uns in der Region und da kam eben nicht raus, dass alle Arbeitgeber ältere brauchen. Aber es gibt natürlich solche und in der Pflege gab es die schon immer in Anführungsstrichen und in anderen Branchen gibt sie jetzt immer, gibt sie zunehmend. Ja, und wir wissen auch, dass es nicht nur die Hochqualifizierten sind, sondern auch die gering- und niedrig qualifizierten, die Unternehmen brauchen. Wenn es solche Unternehmen gibt, die also wirklich ihre Mitarbeitenden binden, länger binden möchten, dann ist der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, dass die Vorgesetzten frühzeitig auf die Beschäftigten, auf jeden einzelnen älteren Beschäftigten zugehen und mit dem oder mit der über die letzten Arbeitsjahre reden.
Was heißt denn frühzeitig für
mich? Ja, super, ich freue mich über diese Fragen, weil ich habe mich auch gefragt, soll ich jetzt sagen ab 55? Und dann war ich mal bei einer Diskussion in England, wo eine sehr erfahrene Forscherin diesen Gedanken schon viel länger mit sich getragen und untersucht hat. Und sie sagt sogar ab 50.
Das ist ja spannend.
Ja.
Wissen Sie was? Ich erzähle Ihnen eine Geschichte aus meinem Arbeitsleben, weil bei meinem Arbeitgeber poppte jetzt gerade vor wenigen Wochen so eine interne Fortbildung auf, der Übergang in den Ruhestand.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ich bin ja Jahrgang 61, da habe ich gedacht, das ist ja ein interessantes Thema, vielleicht sollte ich mich da anmelden, traue mich aber nicht, weil damit gebe ich ja meinem Arbeitgeber das Signal, dass ich darüber nachdenke, rauszugehen und werde dann, also und habe dann das Gefühl, der setzt mich dann nicht mehr auf interessante Projekte an, sondern ich werde sozusagen sofort in den, sagen wir mal, alten Eisenkarton sortiert. Und deswegen ist das sehr, sehr spannend.
Ganz genau. Und trotzdem wäre es für den Arbeitgeber im Durchschnitt von Vorteil, wenn er offen mit dieser Frage umgehen würde, weil in dem Moment, in dem Sie zu Ihrem Arbeitgeber, zu Ihrem Vorgesetzten wahrscheinlich gehen und sagen, ich möchte raus, haben Sie die Entscheidung innerlich schon so gut wie gefällt. Er hätte spätestens 2 Jahre vorher, hätte er mit Ihnen reden müssen, das zeigt auch eine andere Studie, und dort hätte er Ihnen sagen müssen, und das ist der nächste Punkt, wir brauchen dich. Ja, das ist also sehr wichtig. Und nur dieser Kurs, den Ihnen Ihr Arbeitgeber angeboten hat, der hatte oder nicht nur Ihnen, sondern allen, hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das Ziel gehabt, Sie anscheinend auf den Ruhestand vorzubereiten. Ist das korrekt?
Ja.
Genau. Sehen Sie, und das ist, davon gibt es ganz immer mehr. Das ist ja ein großer Markt, das haben wir auch im Panorama-Beitrag gesehen. Ich finde es viel interessanter und ich finde es viel relevanter, aus meiner Sicht eben das andere Element noch hinzuzufügen, nämlich zu überlegen, wie kann ich meine letzten Arbeitsjahre oder wie können meine letzten Arbeitsjahre gestaltet werden? Was bedeuten sie für mich? Solche Workshops mache ich.
Und welche Erfahrungen machen Sie denn dort?
Wir arbeiten ja unheimlich viel mit Daten. Und wenn man so mit Daten arbeitet, dann merkt man doch, dass viele Fragen einfach nicht nur beantwortet werden können, sondern dass viele, viele Fragen dazukommen. Und deshalb habe ich mich entschieden, Workshops zu machen für die Babyboomer, um einfach auch dabei viel zu lernen. Aber das Ziel dieser Workshops sollte ursprünglich mal sein, die Menschen dazu zu bringen, darüber nachzudenken, länger zu arbeiten. Ja? Und dann habe ich gerade bei meinem letzten Workshop, es war in einer Kirchengemeinde, da waren dann Babyboomer verschiedenster Art, 10 Personen waren es. Und da habe ich sie dann in Kleingruppen zusammengesetzt und gesagt, jetzt denkt doch mal darüber nach, was könntet ihr selbst tun, damit ihr länger arbeiten könnt. Und dann ist eine Frau aufgestanden und hat gesagt, Herr Hasselmann, ich will überhaupt nicht darüber nachdenken, wie ich länger arbeiten kann. Ich will darüber nachdenken, wie ich meine letzten Arbeitsjahre gut leben kann. Und das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das heißt, das ist das, was die Menschen bewegt, und das ist tatsächlich auch das, was wichtig ist.
Ja. Ist da das Ich wichtig? Oder was ist wichtig daran?
Genau. Eigentlich das Wichtige ist tatsächlich das Ich. Und das habe ich vielleicht auch nicht ausreichend gesehen. Inzwischen haben wir gelernt, dass diese ganze Thematik, wie lange arbeite ich, ist eine ganz, ganz tiefe, ureigene, eigene Thematik. Jeder denkt für sich darüber nach. Und Dieses Nachdenken ist verbunden mit vielen Erwartungen an eine bessere Zukunft für viele. Ja? Es ist verbunden mit Neid. Meine Cousine ist schon im Alter von 55 in Rente gegangen. Ja, oder auch Wut. Meine Kollegen gehen alle vorzeitig, die haben alle einen Partner mit einem Haus und ich selber kann es mir nicht leisten und ich würde gerne gehen. Ja? Oder man erlebt es, dass man im Alter von 63 angesprochen wird, was, du arbeitest noch. Ja? Das heißt, diese Thematik ist eine ureigene persönliche Thematik und das müssen wir auch respektieren.
Das heißt, die Motivation ist eine ganz individuelle und das Appellieren an das größere Ganze, dass die gesellschaftliche Verantwortung eben jetzt, sagen wir mal, Deutschland weiter in Brot und Futter zu halten, die verfängt gar nicht in Ihrer Beobachtung?
Die verfängt nicht in Ansätzen. Der Staat hat gewisse Türen aufgemacht, zum Beispiel Rente ab 63 für diese Gruppen, die 45 Jahre gearbeitet haben. Da habe ich nur absolutes Verständnis dafür, dass diese Gruppen natürlich, dass diese Personen, ich werde es nie schaffen. Ich glaube, ich müsste bis 73 arbeiten, wenn ich 45 Jahre arbeiten wollte. Ja. Also der hat Türen aufgemacht, auch die Altersrente mit Abschlägen und diese Türen werden genutzt von den Menschen und da spielen die gesellschaftlichen Notwendigkeiten wie demografischer Wandel oder auch Arbeitskräftemangel keine Rolle und das kann man den Menschen auch nicht verdenken.
War es eine gute Entscheidung des Staates zu sagen, Hinzuverdienstgrenze für Pensionäre entfällt? Also will heißen, du kannst jetzt so viel verdienen, wie du willst in der Rente?
Ja, eindeutig.
Warum?
Weil dadurch die Möglichkeit für die Menschen gegeben ist, auch tatsächlich immer weniger zu arbeiten im normalen Job und vielleicht eher die Dinge zu tun, die ihnen mehr liegen und ihnen mehr gefallen.
Trifft für mich hundertprozentig zu.
Ja.
Im Gespräch ist ja, Lebensarbeitszeit zu erhöhen. Nach dem, was wir jetzt von Ihnen gelernt haben, eigentlich geradezu auch wünschenswert, nicht nur gesellschaftlich, sondern für den Einzelnen.
Ich rechne damit, dass es so kommt, dass die Regelaltersgrenze nochmal hochgesetzt wird. Und mein ganz großer Wunsch ist, dass die Wissenschaft eben mitsprechen kann, wenn es um die Regulierung geht. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass eine solche Erhöhung nicht für alle Gruppen gleichmäßig ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass für manche Gruppen eine Senkung der Regelaltersgrenze stattfinden würde. Und das heißt, Regelaltersgrenze, das ist quasi die Grenze, die Altersgrenze, mit der man dann mit voller Rente in Rente gehen kann.
Und für die Senkung, Entschuldigung, wenn ich hier einhacke, wäre sozusagen das Drittel derjenigen, die wirklich unter schlechten Bedingungen arbeiten, würden sie eine Senkung
sehr schön
ins Auge fassen.
Genau.
Und die anderen?
Ja, und aber es ist schön, dass Sie auch jetzt nicht Berufe gesagt haben, denn das ist eigentlich, manche sagen dann, ja, wir müssen die Feuerwehrleute sollten dann früher in Rente gehen dürfen oder das Pflegepersonal beispielsweise. Und nun ist aber so, es gibt Feuerwehrbeamte, die sitzen in der Leitwarte und nehmen Anrufe entgegen und haben gar nicht diese typischen Risiken von schwerer körperlicher Arbeit, von Schichtdienst beispielsweise. Und auch in der Pflege könnte man es ähnlich denken. Das heißt also, ich sage, ja, es kann sein, dass wir die Rente erhöhen müssen für bestimmte Gruppen, nämlich zum Beispiel für die Gruppe, der ich angehöre. Ja? Und für andere Gruppen, und da kommt es eben auf die Tätigkeit an, für die darf man die Grenze auf keinen Fall erhöhen. Das sind ja auch die Gruppen, die eine deutlich niedrigere Lebenserwartung haben beispielsweise. Ne? Die Lebenserwartung ist halt wirklich für Männer ab dem Alter von 65 ist nun mal 6 Jahre geringer als für die Hochverdienenden. Ja, und das kann man unserer Gesellschaft und den Menschen vor allem, denen kann man es nicht zumuten.
Durch Ihre Forschung erfahren, dass viele, sogar die Masse derjenigen, die vorzeitig gehen, sagen, na, wir würden unter bestimmten Umständen bleiben.
Ja.
Unter welchen Umständen?
Ja.
Was haben Sie daraus
gemacht? Ja, genau. Also ich glaube, es waren 78%, die gesagt haben, unter bestimmten Umständen wäre ich tatsächlich bereit, doch noch länger zu bleiben als nur so kurz. Ne? Und das ist wieder die Selbstbestimmung. Ja? Wir hatten vorher festgestellt, der Grund, warum Leute früh raus wollen, ist die Selbstbestimmung. Ich möchte mehr freie Zeit, ja, mehr Zeit für mich und für andere. Und hier ist es wieder die Selbstbestimmung. Das heißt, ich möchte selbst entscheiden, wie viel ich arbeite und wann ich arbeite. Das sind die zwei häufigsten Gründe. Und dann kommen ganz viele weitere Gründe zur Arbeitsqualität und Arbeitsgestaltung.
Ja? Aber diese zwei häufigsten Gründe, Selbstbestimmung, wann und wie viel, die geht durch alle Gruppen hindurch.
Die geht durch alle Gruppen hindurch und die finden wir auch bei denen, die ausgestiegen sind.
Aber das ist ja ziemlich kurios. Wir hören ja und lesen ständig von der Generation Z, die ganz präzise Vorstellungen von Arbeit hat, nämlich weniger zu arbeiten, selbstbestimmter zu arbeiten, andere Führungskultur.
Ja.
Kann es, dass wir das auf unsere alten Tage das wollen, was unsere Kinder zum Berufseinstieg wollen?
Ja, ich werde so oft angesprochen auf diese Generation Z. Und ich liebe jetzt nicht unbedingt diese Einteilung Generation Z, weil ich das Gefühl habe, dass sie vielleicht genauso ein Kunstgebilde ist, dass das so hervorgehoben wird. Und dennoch finden wir diesen Trend. Aber es könnte ja sein, dass dieser Trend doch viel eher den Arbeitskräftemarkt, der Arbeitnehmermarkt widerspiegelt. Wir haben im Gegensatz zu unserem Beginn übrigens, wir sind durch eine harte Schule gegangen. Ja, das wissen vielleicht die Zuhörenden gar nicht, es sei denn, sie gehören unserer Generation an. Aber als wir in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, gab es von allen von uns viel zu viele. Es gab zu viele Ärzte, es gab zu viele Theologen, es gab zu viele Journalisten auch. Und wir mussten uns reinkämpfen. Das ist heute natürlich ganz anders. Und ich finde es auch sehr gut übrigens, dass das thematisiert wird. Ob nun als Generation Z, mir wäre es lieber, man würde es generell diskutieren, weil das ist jetzt das große Fenster, eigentlich müsste es die Hochzeit der Arbeitsqualität sein. Und wir sind ja eigentlich immer noch bei der Frage, was können Arbeitgeber tun?
Exactly.
Und da würde ich jetzt gerne dann eben diesen Punkt Arbeitsqualität mal ansprechen. Ja, wir haben ja bisher nur gesagt, man muss offen miteinander reden. Versuchen das offene Gespräch, um dann Dinge übrigens auch zu ändern. Ja? Man muss also offen miteinander reden, um Dinge zu ändern. Aber es gibt noch mehr. Was auf jeden Fall wirklich, das können wir schön zeigen mit Daten, ist auch ein bisschen dramatisch, die Leute, die schwer körperlich arbeiten, bei denen geht die Gesundheit halt den Bach runter. Wenn die körperliche Arbeit nachlässt, wenn sie weniger wird, dann bleibt die Gesundheit stabil für diese Menschen. Und umgekehrt auch, wenn die körperliche Belastung zunimmt, geht die Gesundheit noch mehr runter. Das heißt, man kann selbst im höheren Alter kann man noch was tun. Also weniger schwere körperliche Belastung für Ältere und mehr Entscheidungsspielraum, mehr Selbstbestimmung bei der Arbeit. Und das sind meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, hören wir auch, wenn wir mit anderen Gruppen reden, wir sind ja ganz gut vernetzt international mit Gruppen, die sich mit ähnlichen Fragen befassen. Das sind so diese Kernaspekte.
Kann man denn generell sagen, die letzten Jahre im Beruf sind die wichtigsten, die noch gestaltet werden müssen, dann auch von Arbeit und gestaltet werden können?
Die letzten Jahre sind manchmal die schwersten. Und das heißt also, wir müssen bei den letzten Jahren besonders aufmerksam sein. Wir müssen immer daran denken, es wird noch ein Jahr danach geben, bei dem wir auch arbeiten müssen oder möglichst arbeiten wollen. Und vielen Menschen tut die Arbeit gut. Letztendlich hält die Arbeit die Menschen im Durchschnitt gesund. Ein Freund von mir hat mal gesagt, es müsste so sein, dass die Menschen abends gesünder von der Arbeit nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Also bei mir ist das so. Die Arbeit strukturiert mein Leben. Ja?
Ja.
Die Arbeit gibt mir einen Sinn, zu einem großen Ganzen beizutragen. Die Arbeit gibt mir soziale Kontakte über meine Familie hinaus. Das ist sehr wichtig. Und ich brauche auch bestimmte Aufgaben, die ich habe in meinem Leben, die ich mir vielleicht sonst, wenn ich eben keine Arbeit mehr habe, die ich mir dann wahrscheinlich mit viel Mühe dann generieren muss. Ja.
Das würde aber ja im Umkehrschluss, und vielleicht müssen wir darüber nochmal gesondert reden, heißen, nicht arbeiten macht krank. Ja?
Arbeitslosigkeit macht eindeutig.
Ja,
also jetzt
aber
kommt,
als,
ich glaube,
als
ich glaube.
Nein,
so ist es nicht. Es kommt drauf an. Ja, ganz genau, da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Für viele Menschen, gerade die unter prekären Bedingungen arbeiten, gerade die nicht kontinuierlich beschäftigt waren, beispielsweise, die sich rechtfertigen müssen, dass sie am Ende ihres Lebens einen niedrig qualifizierten, schweren Job haben, für diese Menschen ist eine absolute Erleichterung, wenn sie endlich in Rente gehen können und vor sich selbst und anderen auch sagen können, ich bin Rentnerin oder ich bin Rentner.
Ich habe es geschafft.
Ne? Nein, nicht nur ich habe es geschafft, sondern ich bin kein Underdog, ich bin eine Person, die man respektieren kann und muss. Und das ist ein Problem, und ich glaube, da kommen wir auch langsam. Das ist ein Problem, das man politisch eben auch lösen kann.
Wir wollen noch auf einen anderen Aspekt Ihrer Studie zu sprechen kommen, nämlich die Beobachtung, dass im fortgeschrittenen Berufsleben jenseits der 55 doch noch erstaunlich viele Wechsel stattfinden.
Ja.
Und da haben Sie dann auch messbare Ergebnisse, die ich ganz erstaunlich finde, also erstens mal, wie viele es sind,
ja,
und zweitens, dass das den Menschen gut tut.
Ja. Und zwar sehr gut. Ja, also sagen wir so, ein Wechsel, also wenn ich wieder in ein anderes Unternehmen wechsle, also Arbeitgeberwechsel, man kann ja vieles wechseln. Viele wollen übrigens auch den Beruf wechseln. Nicht? Das ist natürlich schwer, machen manche natürlich, aber nur sehr wenige in unserem Alter.
Ich erinnere mich an die Zahl, 10% der über 55-Jährigen wechseln noch faktisch. Und genauso viele nehmen sich vor, zu wechseln, tun es aber nicht. Ja. Wie unterscheiden sich denn die beiden
Gruppen? Aber wir müssen da trotzdem überlegen, was wollen sie denn wechseln? Man kann ja auch die Tätigkeit wechseln im Betrieb übrigens. Das wäre doch eine tolle Maßnahme. Wird ja auch genutzt für Menschen, die irgendwelche Einschränkungen, gesundheitliche Einschränkungen haben. Aber Sie oder wir reden jetzt vom Arbeitgeberwechsel. Nicht? Und das hat uns wirklich überrascht, dass es diesen Menschen vorher ging es denen gar nicht so gut, aber auch nicht so mega schlecht. Ja, aber und dann kommen sie zu einem neuen Job und da geht es ihnen gut in Bezug auf die Gesundheit, ja, in Bezug auf die Passung von Ressourcen und Arbeit, das nennen wir Arbeitsfähigkeit, ja, aber insbesondere in Bezug auf diese vielen kleinen, diese Arbeitsfaktoren, wir nennen sie organisatorische oder psychosoziale Arbeitsfaktoren, das heißt Entscheidungsspielraum, die haben auf einmal viel mehr Entscheidungsspielraum und ein Faktor, der macht einen kometenhaften Aufstieg, sowas sieht man eigentlich nicht als Wissenschaftler, das ist die Führungsqualität, also wahrscheinlich lag da vorher beim alten Job auch was im Argen mit der Führung. Die Führungsqualität steigt ganz stark an und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigt deutlich an. Das heißt, und dieser Effekt hält auch eine Weile an und danach normalisiert sich das wieder. Vielleicht ist da ja auch eine gewisse Euphorie. Wir nennen das auch ein bisschen Honeymoon-Hangover-Effekt. Am Anfang ganz begeistert und dann lässt es ein bisschen nach und trotzdem hat es den Menschen gut getan. Und schlimm wäre es gewesen, sie hätten nur wechseln wollen und sie hätten nicht gewechselt.
Aber die haben sich auch angeguckt, die Wechselwolle und nicht Könner oder Trauer, wie auch immer.
Ja, ja, das sind die Reluctant Stayers, die widerwilligen Bleiber.
Schönes deutsches
Wort. Ja, schönes deutsches Wort, das meine Mitarbeiterin da gefunden hat, die sich damit befasst hat. Und diese Reluctant Stayers sind die ganz große Risikogruppe und da sehe ich mich auch als früherer Betriebsarzt natürlich enorm. Also wenn dann Leute zu mir kommen und deutlich machen, ja, ich müsste gehen, und wenn sie jedes Mal wiederkommen zum Betriebsarzt und das dann sagen, dann ist das eigentlich ein ganz, ganz ernstes Zeichen, aber es müsste vor allem für die Vorgesetzten ein ernstes Zeichen sein. Diesen Menschen geht es vorher schlecht, schon schlecht, bei der ersten Befragung. Und wenn wir sie dann danach fragen, sie haben nicht gewechselt, und dann geht es ihnen noch mal deutlich schlechter als den anderen. In Bezug auf Gesundheit und alle diese Indikatoren, die wir so erfasst haben. Und das ist eine enorme Risikogruppe. Und auch da könnte man viel tun, wenn man frühzeitig das Gespräch suchen würde. Da müssten Vorgesetzte, der direkte Vorgesetzte müssen richtig aufmerksam sein.
Das ist ja eigentlich eine wahnsinnig spannende Beobachtung. Die Traute zum späten Wechseln belebend, bereichernd ist und zur Verbesserung führt.
Ja, ja, kann man so sagen. Übrigens auch bei denen, die unfreiwillig gewechselt haben.
Also die gewechselt wurden sozusagen.
Ja, die gewechselt wurden. Ja, das sind die Werte jetzt nicht ganz so gut, aber...
Aber das würde ja den Schluss nahelegen, dass Wechsel als solches gut tut. Man kann sich ein Stück weit neu erfinden vielleicht.
Ja, eindeutig. Und ich habe ja nun einen Teil meines Lebens auch in Schweden zugebracht und ich kann sagen, dass es dort selbstverständlich ist, dass man im höheren Alter noch den Job wechselt, ja, oder dass man einen halben hier hat und einen halben da. Das ist sowas von selbstverständlich und da müssen wir natürlich hinkommen. Und da jetzt sind wir wieder bei der Politik. Das wäre wirklich eine Möglichkeit, wo die Politik dafür sorgen könnte, dass ein solcher Wechsel unter Sicherheit stattfindet. Denn ein Wechsel ist auch ein enormes Risiko. Das wissen wir, glaube ich. Ja, also einkommensmäßig, aber auch was Beschäftigungssicherheit angeht. Und dieses Risiko kann nicht jeder eingehen.
Was kann Politik denn da machen, sozusagen, dass man Ansprüche mitnimmt, finanzieller Art?
Es gibt ein Land, das man hier nennen könnte, das ist Dänemark. Und die haben ein System der Flexicurity. Ja, also Security, das kommt wohl von dem Wort Security, also gewisse soziale Sicherheit. Ja, das ist also ein Netz fängt mich auf. Und dann haben Sie diesen Aspekt der Flexibility. Und das ist etwas, das will sagen, dass Unternehmen die Möglichkeit haben, auch ältere Menschen, auch die einen unbefristeten Vertrag haben, eher rauszuwerfen. Ja? Auch wenn ich jetzt politisch, ich bin gar nicht unbedingt ein Freund einer solchen Regelung, aber ich muss sagen, dass dieses System, in dem tatsächlich viel mehr Mobilität im höheren Alter ist, Berufserwerbsmobilität, dass dieses System eigentlich den älteren Beschäftigten im Großen und Ganzen näher kommen würde und in im Sinne der Befunde, wie wir sie eben hier gemacht haben.
Da gibt es Untersuchungen, dass die älteren Dänen dadurch auch glücklicher sind als die älteren
Deutschen. Ja, ich weiß nicht, man sagt immer, dass die Dänen viel glücklicher sind als die Deutschen, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, sondern am Zigarre rauchen oder an anderen Dingen.
Okay, Sie sind ja Arzt, also das thematisieren wir vielleicht.
Ja, genau, also alleine deshalb werden sie nicht, ist auch nicht leicht für einen Menschen, den Job zu verlieren, aber die werden jedenfalls von einem sozialen Netz aufgefangen, das dann eben auch wieder zu Qualifizierungen führt, auch im höheren Alter. Ja?
Wir haben es indirekt schon erfahren, Sie haben es angedeutet, Sie sind selbst Gegenstand Ihrer Untersuchung, Jahrgang 61, also auch Babyboomer, und mithin müssen Sie gedanklich stark versucht sein, auch über früheren Rentenantritt nachzudenken. Wie halten Sie es denn persönlich? Wie ist das?
Ich denke überhaupt nicht über einen frühen Erwerbsausstieg nach. Ich hoffe, dass meine Gesundheit es mir erlaubt, so lange wie möglich zu arbeiten. Ich habe mich schon erkundigt und ich würde gerne bis fast 70 arbeiten. Oder die Tätigkeit eines Universitätsprofessors lässt so viel an Selbstbestimmung, gibt so viel Belohnung im Leben, jeglicher Art, dass es kein Wunder ist, wenn jemand einen solchen Job nicht eintauschen möchte gegen die Pension oder Rente und sowieso nicht gegen ein Nichtstun.
Das heißt, wir könnten noch so zwei Liederstudien.
Nee, eine mit Welle. Eine Welle noch. Und eine würde ich gerne noch machen, weil wir dann nämlich weil wir wirklich einen Großteil an Personen haben, die dann in Rente gegangen sind. Und dann könnten wir auch noch besser gucken, was das eigentlich für den Zeitraum bedeutet, also wann genau sie in Rente gehen, aber auch was die letzten Arbeitsjahre für die Menschen dann für die ersten Arbeitsjahre in der Rente bedeuten.
Und vielleicht auch, ob die Leute sagen, das frühe Aussteigen hat sich gelohnt, ich bin zufrieden damit, es war eine richtige Entscheidung. Oder gibt es dazu schon Studien?
Dazu gibt es noch nicht ausreichende Erkenntnisse, auch das wird sehr unterschiedlich sein. Das heißt, auch da brauchen wir wiederum sehr viele. Ich kann aber sagen, dass die Menschen, die in Rente gegangen sind, eigentlich es denen ganz gut geht. Also die Vorstellungen, diese tollen Vorstellungen, die sich die Menschen, die sich die Babyboomer machen von der Rente, die werden wahr.
Gut, und das können Sie aber noch abfischen und hoffen Sie noch abfischen zu können,
ja, ganz
diese
genau.
These auch tatsächlich.
Ja, ganz genau, mit etwas Faktor. Mehr Daten absichern, ja.
Oh, das ist ja eine tröstliche Aussicht, ne? Also auch für,
ja. Ja, für dich besonders.
Ja, für mich, ne? Der ich schon in Rente bin, ich höre es gerne.
Ich habe noch eine andere Frage. Wenn Sie sagen, ist es wichtig, dass wir glücklich die letzten oder erfüllt und selbstbestimmt die letzten Arbeitsjahre tatsächlich erleben würden in einer idealen Welt, was Ihre Studie jetzt ja nahelegt, wenn es da tatsächlich an den Stellschrauben ein bisschen herumgedreht wird. Wollen die Leute dann vielleicht gar nicht mehr aufhören zu arbeiten? Wäre das eine Arbeitsthese, mit der Sie arbeiten könnten?
Ein schwedischer Wissenschaftler, Historiker und vielleicht auch Philosoph hat mal gesagt, dass in Schweden die Arbeit so wichtig sei, dass man sagen könnte, ein Mensch ohne Arbeit ist kein Mensch. Das heißt also, dass die Arbeit in bestimmten Gesellschaften ganz anderen Wert haben kann für die Menschen, als wir das hier so erleben, wo wir doch die Arbeit immer eigentlich als ein Müssen sehen. Ja? Letztendlich, wenn wir die Leute fragen, wie geht es ihnen mit ihrer Arbeit, muss man sagen, 85% aller, die wir befragen, sagen, die Arbeit, die ich mache, gibt mir viel. Das heißt, für die meisten ist die Arbeit schon heute eine Erfüllung. Schön wäre es, wenn man die Arbeit und die Freizeit besser miteinander kombinieren könnte, wenn wir vielleicht tatsächlich ein Ausgleiten bekämen, sodass jeder dann auch selbstbestimmt mehr oder weniger arbeiten kann und so eigentlich ein gutes Leben hat, entsprechend seiner Anforderungen.
Wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.